Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 18. März 2024. Bald ist Frühlingsbeginn und bald haben wir wieder Ostern. Macht euch keine Sorgen, bald ist Ostern, das Fest der Wiedergeburt gewissermaßen, der Auferstehung, der Überwindung des Todes durch die Existenz. Ein unglaublich faszinierendes Thema, auf das wir bei Gelegenheit zurückkommen werden. Deshalb dürfen Sie sich auch von den zum Teil jetzt etwas gar niederschmetternden Nachrichten nicht allzu sehr beirren lassen. Der Wahnsinn wird zur Kenntlichkeit entstellt und vieles, was bisher in den letzten Jahren unter der Oberfläche mottete und sich sozusagen zusammenbraute, das kommt jetzt ans Licht und das wird früher oder später natürlich Korrekturen und Verbesserungen zur Folge haben. Die größte Geschichte dieser Tage ist natürlich dieser ungeheuerliche Vorgang da an einer deutschen Schule, wo eine junge Schülerin ja in einer Klasse durch den Schuldirektor, glaube ich, sogar angezeigt worden ist. Sie hat auf TikTok ein Video veröffentlicht mit den Schlümpfen. Und mit den Schlümpfen, die blau sind, hat sie einen Bezug zur AfD hergestellt. Quasi Deutschland sei ein Schlumpfland. Und im Schlumpfland, im blauen Schlumpfland, da ist eben auch die AfD stark. Das war sozusagen der geistige Bezug, der da hergestellt werden sollte. Ich glaube, auch der Begriff Heimat spielte eine Rolle. Das hat aufgedeckt die deutsche Wochenzeitung Junge Freiheit. Und interessant, einige Leitmedien da aus der Bundesrepublik haben das aufgegriffen, selbstverständlich ohne Quellenangabe. Also deshalb möchten wir das hier ganz transparent machen. Das ist ein Verdienst der Wochenzeitschrift Junge Freiheit, die diesen Fall da aufgedeckt hat und in der Zwischenzeit auch mit der Schülerin, glaube sogar mit den Eltern auch, reden konnte. Was ist genau passiert? Der Schuldirektor scheint da dieses Mädchen bei den Behörden angezeigt zu haben, gewissermaßen der Denunziant da an der Spitze der Schule. Und dann sind doch tatsächlich Bundesbeamte gekommen, Polizeibeamte, und haben mit dem Mädchen gesprochen, dass das nicht gehe und es solle doch solche öffentlichen Verlautbarungen unterlassen. Und man hat da versucht, dieses Kind ja gewissermaßen in die Mangel zu nehmen. Und das sind schon sehr beunruhigende Entwicklungen, meine Damen und Herren. Also wir wollen ja nichts dramatisieren und wie gesagt, alles entstellt sich da zur Kenntlichkeit, aber ich kann mich nicht erinnern, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, und da gab es ja auch schon diese Political Correctness zum Teil in Ansätzen, aber so etwas ist damals weniger passiert. Was es allerdings gab in den 70er Jahren, das war auch eine von den Obrigkeiten sehr stark gegen linke, vor allem linke Lehrer gerichtete Kampagne. Wenn man links war, wenn man da in bestimmten linken Organisationen sich herumtummelte, dann konnte es schwer werden, einen Job zu finden. In den 60er Jahren etwa haben viele Medien einem bekannten Zürcher Kommunisten, da den Konrad Farner, aufs Heftigste angeprangert, bis hin zur Veröffentlichung seiner Adresse, was dann zu Übergriffen geführt hat. Also dieser Wunsch, diese Neigung, Andersdenkende fertig zu machen, sozusagen auf dem Scheiterhaufen zu rösten, das ist nicht neu, aber in Deutschland scheint mir einfach der Stress im Moment in der politischen Szene sehr, sehr groß zu sein. Man hat da einfach Mühe, damit umzugehen, dass in der Bundesrepublik nun eine neue Oppositionskraft da ist, die AfD, die natürlich auch in ihren eigenen Reihen möglicherweise oder tatsächlich ein paar Mitglieder drin hat, die einem da etwas schummrig erscheinen mögen. Aber insgesamt handelt es sich dabei um eine demokratisch legitimierte Partei, die sich da am parlamentarischen Wettbewerb beteiligt. Und diese Ausgrenzung da von oben, diese systematisierte auch Einschüchterung, jetzt sogar von Schülerinnen, die gibt zu denken. Aber ich bleibe auch da optimistisch. Die Empörung ist groß, wenn Sie in die Foren hineingehen. Viele sind fassungslos und ich habe auch eine ganze Reihe von Zuschriften erhalten, die das aufs Schärfste kritisieren. In ein ähnliches Kapitel fällt da folgende Nachricht: Lehrerverband will Schüler auf Krieg vorbereiten. Zeitenwende an den Schulen, meldet das Portal NTV. Die Bildungsministerin, eine Liberale, will Schulkinder darauf vorbereiten, dass sich die Sicherheitslage geändert hat. Angesichts der PISA-Misere fordert die Opposition, die CDU dagegen, die Kinder schultüchtig zu machen und nicht kriegstüchtig. Doch der Chef des Lehrerverbands begrüßt den Vorstoß. Also auf der Schulbank sollen die Kinder nun auf Geheiß sozusagen des Rüstungs- und Wehrministers Boris Pistorius kriegstauglich gemacht werden. Man will sie da sensibilisieren für die Bedrohungslage auf der aktuellen geopolitischen Szene. Wie ist das Ganze einzuordnen? Auf der einen Seite schockiert das natürlich, jetzt fangen sie schon an, die Schulen noch mehr zu indoktrinieren. Da kommen dann die Hofreitners und die Strack-Zimmermanns, um den Kindern auf der Schulbank einen Panzer zu geben. Dies in der Bundesrepublik, die noch vor 20, 30 Jahren sozusagen eine Friedenstaubenrepublik war. Also da hat tatsächlich eine ziemlich drastische Zeitenwende stattgefunden. Auf der anderen Seite, wenn man es vielleicht mit etwas Abstand betrachten möchte, finde ich es persönlich gar nicht so schlecht, wenn man auch in der Schule nicht nur über Genderismus und solche Dinge spricht, über Gendersternchen, sondern auch zum Beispiel über die Tatsache von Kriegen, über die Notwendigkeit einer militärischen Verteidigung. Das war zu meiner Zeit überhaupt nicht so. Damals war gewissermaßen die allgemein passende und erwünschte Meinung, dass man da die Armeen am besten auf den Abfallhaufen der Geschichte schmeißen sollte. Also ein sehr pazifistischer Geist herrschte damals vor. Also grundsätzlich ist dagegen ja nichts einzuwenden, wenn man das Bewusstsein etwas schärfen möchte, auch in den Schulen, für die Frage von Verteidigung und Kriegen. Allerdings, wenn man das dann sehr früh ansetzt und wenn man da Kinder sozusagen schon im Primarschulalter auf diese Wirklichkeiten einstellt, da sehe ich das dann sehr kritisch, weil das geht dann in Richtung Indoktrinierung, die ohnehin, das ist so mein Eindruck, in Deutschland derzeit ganz massiv voranschreitet, dass die Stimmung ist da sehr militant, sehr ballistisch, gewissermaßen bleihaltig, wenn man so will, sehr verpolitisiert. Es ist sehr, sehr viel Stress im System da der bundesrepublikanischen Demokratie. Aber eben immer wieder betonen, solche Vorfälle geben natürlich massiv zu reden und öffnen immer mehr Leuten die Augen, die dann entsprechend die Konsequenzen ziehen werden und von ihrem demokratischen Grundrecht auf, ja, die Wahl einer aus ihrer Sicht passenden Alternative Gebrauch machen werden. Wir werden das sehen. Reisende ohne Ticket rastet im Zug aus, 4 Verletzte. Eine Frau war in der Bahn ohne Ticket unterwegs. Bei der Aufklärung des Sachverhalts rastete sie aus. Dabei verletzte sie erst 2 Zugbegleiter, später 2 Polizeibeamte. Die 39-Jährige wurde gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Sie müssen diesen Artikel dann bis fast zum letzten oder bis zum allerletzten Abschnitt lesen, um herauszufinden, um informiert zu werden, dass es sich bei dieser 39-Jährigen um eine Frau aus Mali handelt. Also den deutschen Medien ist es da doch eher unangenehm, solche Sachverhalte im Zusammenhang mit der Migrationspolitik zu erwähnen. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass immer mehr Leute das Gefühl, dass den begründeten Verdacht bekommen, dass sie da von ihren Medien gewissermaßen meinungsmäßig in eine bestimmte Richtung massiert werden sollen. Ganz extrem ein Beispiel für Medienmanipulation aus den Vereinigten Staaten. Das ist schon unglaublich, was auch in den USA mittlerweile passiert. Auch dort die Polarisierung an einem ganz gefährlichen Punkt. Und es wäre so wichtig, hier etwas die Wogen zu glätten, aber das sind ohnmächtige Mahnungen, die natürlich ungehört da im Orkus verhallen werden. Worum geht's? Der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump hat am Samstag eine Rede gehalten und in dieser Rede hat er gesagt, wenn er nicht gewählt werde, dann stehe ein Blutbad in der amerikanischen Automobilindustrie bevor, aufgrund der grünen Verschrottungs- und Klimapolitik. Also ein Blutbad in der amerikanischen Automobilindustrie sollte Trump nicht gewählt werden. Und diese Aussage ist dann von den sogenannten Legacy, von den etablierten Medien, krass sinnentstellend wiedergegeben worden, am deutlichsten und am heftigsten und am irreführendsten vom Kampagnenteam Biden-Harris. Sie haben getwittert, Trump drohe mit einem Blutbad, sollte er nicht gewählt werden. Das sind Fake News im klassischen Sinne. Fake News sind ja nicht die Erfindung von Fakten oder von Sachverhalten, sondern Fake News, das ist das gezielte Weglassen bestimmter für den Sinnzusammenhang wichtiger Bezüge, um einen völlig anderen Sinn einer Sache beizulegen. Also aus einer Diagnose, aus einer Prognose ist das sozusagen eine Drohung geworden. So versuchen amerikanische Medien hier Stimmung zu machen. Aber auch dies wird keinen Erfolg haben. Genauso wenig wie diese zum Teil absurd wirkenden Gerichtsverfahren gegen den früheren Präsidenten. Das wird bei immer mehr Amerikanern, vor allem bei seinen Unterstützern, natürlich nur den Eindruck verstärken, dass es hier um politisch motivierte Hexenjagden geht. Das ist ja auch ein Ausdruck, den der amerikanische Ex-Präsident da verwendet. Dann Präsident Emmanuel Macron legt nach und sagt nun tatsächlich, bekräftigt seine Aussage der NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Er sagt, dass ein Sieg Russlands militärisch nicht im Interesse der Europäischen Union sei. Er sei gegen unsere Freiheit und gegen unsere Zivilisation gerichtet gewissermaßen. Und die Franzosen seien bereit, da ihr Leben zu lassen auf den Schlachtfeldern der Ukraine. Das ist für mich extrem verantwortungslos, was da der französische Präsident zum Besten gibt, weil das im Grunde natürlich die Weltkriegsgefahr heraufbeschwört. Und das ist etwas, was mich ernsthaft besorgt. Ich lese gerade das Buch Oppenheimer, der amerikanische Prometheus aus Anlass des Films. Das ist die Biografie, die letztlich Christopher Nolan, dem Regisseur, als Grundlage gedient hat für seinen nun mit 7 Oscars prämierten Film. Ein Meisterwerk, wirklich unbedingt zu empfehlen. Und wenn Sie eintauchen in dieses Buch, da sind Sie ja mittendrin im Kalten Krieg. Und damals war einerseits das Bewusstsein für den Krieg natürlich noch da, aufgrund des Zweiten Weltkriegs. Aber es war auch eine Zeit der fiebrigen Konfrontationsstimmung. Und relativ kurz nach der Erfindung der Atombombe 1962 ist es dann ja auch zu einer großen Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion gekommen. Die Russen wollten da in Beantwortung einer Atomraketenstationierung der Amerikaner in der Türkei ihrerseits auf Kuba Atomraketen stationieren. Und das hat ja dann den Präsidenten Kennedy dazu gebracht, den Russen einen Atomkrieg anzudrohen. Er hat gesagt, wenn ihr euch da in unseren Vorhof hineindrängt, dann werden wir vor einem dritten Weltkrieg nicht zurückschrecken. Das ist die klassische Einflusssphärenpolitik, wie sie heute auch ein Präsident Putin geltend macht in Russland. Er hat gesagt, wir wollen nicht, dass ihr da in die Ukraine sozusagen unser Kuba, um es jetzt etwas sehr plakativ hier einmal zur Kenntlichkeit zu bringen, dass ihr euch da in unserem Vorhof einmischt. Das ist für uns eine echte Sicherheitsbedrohung. Jetzt kann man natürlich sich gegenseitig Paranoia vorwerfen. Kennedy habe Paranoia gehabt, Putin habe Paranoia gehabt. Aber Entschuldigung, das ist einfach Geopolitik. Es war immer so, Großmächte haben diese Einflussbereiche. Und es ist sehr, sehr gefährlich, wenn man sich da hineindrängt. Damals, 1962, hatte man ein Einsehen, ein Einlenken. Chruschtschow zog sich zurück und Kennedy und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei bekräftigten nachher ihren Wunsch, die Verständigung zu optimieren. Man hat auch ein ständiges Telefon dann installiert, eine Leitung. Und Kennedy hat ja dann 62, 63 vor allem seine bedeutenden Friedensreden gehalten. Und das ist genau heute das Grundproblem, dass eben auf westlicher Seite jetzt bei den wichtigen Regierungen meines Erachtens, ja, Kriegstreiber geradezu am Werk sind, die hier diese Konfrontation, diese Eskalationsstimmung noch heraufbeschwören. Also die gleiche Politik, die uns schon in dieses Schlamassel hineingeführt hat, die Politik der Ostausdehnung der NATO, des transatlantischen Militärbündnisses, das steht ja irgendwo an der Ursprungswurzel dieses Unheils, das wir jetzt irgendwie zu beenden haben. Und man versucht da immer noch einen draufzugeben, einen draufzusatteln. Also gewissermaßen nach der Definition des berühmten Physikers Albert Einstein, hier dem klassischen Wahnsinn zu huldigen. Den Wahnsinn, ebenso definierte Einstein, ist es eine nicht funktionierende Strategie, eine nicht funktionierende Politik immer weiterzuführen, in der Hoffnung, sie produziere irgendwann einmal andere Resultate. Also man muss hier, das ist meine Meinung, man muss hier aussteigen aus dieser Konfrontationsstimmung. Ich habe in diesem Zusammenhang ja öfters gelobt da den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz als Friedenskanzler. Natürlich, man muss das immer sehr tastend und vorsichtig sagen. Jetzt hat sich Kanzler Scholz gerade mit einem Vorschlag wieder nach vorne gebracht, der aus meiner Sicht kritisch zu sehen ist. Er sagt, die beschlagnahmten russischen Gelder sollten verwendet werden, um die Ukraine militärisch aufzurüsten. Also auch hier noch mehr militärischen Druck zu entwickeln in einem Krieg, der nicht gewonnen werden kann gegen Russland, kann nicht gewonnen werden. Sowohl die russische Wirtschaft hat sich durch die Sanktionen nicht in die Knie zwingen lassen und militärisch setzt sich die industrielle, die größenmäßige Überlegenheit der Russen zwangsläufig durch. Und wenn sie dagegen anrennen, dann werden sie zum Mithelfer der Zerstörung und einer Strategie, die nur in den Abgrund führen kann. Und noch schlimmer wäre es, wenn ja die Strategie des Westens Erfolg hätte, wenn man die Russen tatsächlich in der Ukraine in ernsthafte, vielleicht auch existenzielle Schieflage bringen könnte. Das würde ja dann die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs nur verschärfen. Siehe 1962, als die Amerikaner sich sozusagen da existenziell bedroht sahen. Sie haben keine Sekunde gezögert, einen Weltkrieg anzudrohen und mit nur Glück und ja, vielleicht auch einer doch relativen am Schluss, ja, durch eine günstige Vorsehung auch mit der möglichen Einsicht der beteiligten Politiker konnte das vermindert und verhindert werden. 70% oder mehr der F-35-Jets sind nicht kampffähig, sind nicht einsatzfähig. Das ist eine Nachricht, die in den Vereinigten Staaten von Amerika hier Aufsehen erregt hat. Der F-35 ist ja der Flieger, den auch die Schweizer Armee da von den Amerikanern abkaufen möchte. Übrigens, in Russland haben wir ja noch Wahlen gehabt und nach den Wahlen hat Präsident Putin folgenden Satz zu Protokoll gegeben: nur einen Schritt vom Dritten Weltkrieg entfernt. Jetzt werden das manche natürlich wieder als eine jener fürchterlichen Drohungen empfinden aus dem Kreml. Ich finde es einfach wichtig, dass man sich der Eskalationsszenarien bewusst bleibt und mit großer Demut, nicht mit falschem, betrügerischem Selbstbewusstsein, dann noch nachzudoppeln versucht. Dann ebenfalls interessant, habe ich nirgends in den deutschen Medien heute gelesen, der amerikanische Automobilverleiher Hertz ist in ernsthaften Schwierigkeiten finanziell, weil sich dieses Unternehmen sehr stark in der Elektromobilität exponiert hat. Die haben also sehr viele Elektroautos gekauft und jetzt stellen sie fest, dass die Kunden diese Elektroautos nicht wollen. Wenn sie in die Ferien fahren und mit der Familie da einen größeren Ausflug planen, dann sind diese Elektroautos nicht praktisch. Und jetzt hat die Firma große Probleme und auch dem neuen CEO ist es noch nicht gelungen, da aus der Schieflage herauszukommen. Also die grüne Ideologie, diese Elektro-Ideologie, funktioniert in der praktischen Wirklichkeit nicht. Bin ich ein metaphysischer Gegner der Elektromobilität? Der Elektromotor hat seine Vorteile und seine Möglichkeit, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber das Problem ist, dass man daraus eine Religion gemacht hat und vor allem, dass man die Automobilkonzerne nicht nur unter Druck gesetzt hat, sondern dass man mit staatlichen Interventionen, mit Subventionen diesen Verkauf angekurbelt hat. Und sobald dann dieser staatliche Überdruck wegfällt, da merkt man, dass der Konsument, dass der Kunde nicht mehr bereit ist, sich da auf dieses Elektroabenteuer in der Art und Weise einzulassen, wie sich das da die grünen Ideologen vorgestellt haben. Sehr gefährlich hier die Auswirkung der Planwirtschaft, die kann Unternehmen, einst erfolgreiche Unternehmen, zerstören, auch Milliardenkonzerne. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Die Anmaßung von Wissen, die hinter dieser Planwirtschaft steckt, die sich anmaßt, über der Marktwirtschaft stehen zu können, das ist ein Irrweg, leider ein Irrweg, der allzu oft immer wieder beschritten wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie zuversichtlich. Es kommt gut. Der Wahnsinn entstellt sich zur Kenntlichkeit, gibt aber auch die Möglichkeit, dann entsprechende Konsequenzen und Korrekturen vorzunehmen. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wieder sehen bei Weltwoche Daily. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.